Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast Verstehe die Zusammenhänge. Was passiert, wenn die Chefin der Grünen das Gelände einer Raffinerie betritt, die pro Stunde 1 Million Liter Kraftstoff produziert? Und was passiert, wenn sie den Direktor dieser Raffinerie fragt, wie hoch der Anteil der erneuerbaren Energien ist? Darüber spreche ich jetzt mit Josa Manier Schlegel, der dieses Treffen protokolliert und für Krautreporter aufgeschrieben hat. Hallo Josa.
Hi Martin.
Ja, du warst als Reporter vor Ort bei diesem Treffen und da trifft die Grünen-Chefin Annalena Baerbock auf den Direktor der in Deutschland drittgrößten Raffinerie. Was ist da passiert? Wie hat sich das abgespielt und wie war die Stimmung?
Also der Termin von Annalena Baerbock war Teil einer Sommerreise durch Ostdeutschland. Und diese Termine, die sie da ausgewählt hat, das waren eigentlich welche, die hätte man von den Grünen gar nicht so erwartet. Also die war da bei einem Landarzt oder bei Hebammen, also oder eben in dieser Ölraffinerie. Die war nicht im Windpark oder auf einem Solardach irgendwie hochgeklettert und hat sich angeguckt, wie die Energiewende vonstatten geht, sondern die war an Orten, wo man sonst eher die SPD sieht. Und das war dann letztlich auch die These des Artikels. Die Grünen wollen jetzt die neue SPD werden. Die SPD hat ziemlich viel Stimmen verloren in den letzten Monaten seit der Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl, die Grünen stehen jetzt halt bei 15%, fast gleich auf mit der SPD, vor der AfD. Und da zeichnet sich so eine Art Wechsel ab. Und dieser Termin in der Ölraffinerie, der steht da ganz symbolisch für, weil sich die Chefin der Grünen dort eben ansieht, ja, was für negative Folgen hat die Energiewende eigentlich? Wer muss da um seinen Job bangen? Welche Unternehmen müssen da vielleicht um ihre Bilanzen bangen? Ja, wer steht mit da am Weg? Sie hat quasi den Feind besucht. Genau, und das fand ich spannend und deshalb bin ich hingefahren.
Und so liest sich das auch so ein bisschen. Das ist ein Treffen zweier Erzfeinde, weil für den Direktor symbolisiert diese Frau ja das Ende dieser Raffinerie auf eine gewisse Art und Weise. Und wie sind die miteinander umgegangen? War das einigermaßen locker oder war es von Anfang an total verkrampft?
Ja, es war schon verkrampft. Beide waren sich bewusst, dass natürlich Presse im Raum ist und die Berater im Raum sind. Also, dass natürlich einerseits alles dokumentiert wird und aber andererseits auch die Berater irgendwie einspringen können und sozusagen Rückendeckung geben. Ja. Aber es war schon angespannt. Also, das ist ja wie wenn der Lungenarzt in die Zigarettenfabrik kommt, sage ich mal. Also, sieht da, was richtet das hier alles an, womit ich Tag für Tag zu tun habe. Ja. Und da sind schon Sätze gefallen, bei denen wurde diese Anspannung ganz, ganz deutlich, war die ganz deutlich zu spüren. Zum Beispiel hat die Frau Baerbock irgendwann mal gefragt, ja, wie hoch ist denn hier ihr Anteil erneuerbarer Energien eigentlich? Und dann sagt der Raffineriedirektor eben 5%. Und das ist einfach viel zu wenig. Dann sagt sie, ja, wie ist es denn 2035? Ja, da musst du die schon schlucken. Und dann sagt er, ja, 2035 planen wir so 20% erneuerbare Energien. Das ist halt total fern von dem, was mal die Bundesregierung verpflichtet hat, was mal die Grünen gefordert haben. Also das ist eine Welt, wo die ganze Arbeit der Grünen überhaupt nicht angekommen ist. Und am Schluss sagt dann der Raffineriedirektor noch zu Frau Baerbock, da ging es dann in Richtung Bustour, man fuhr dann mit dem Bus über das Gelände und da sagt er dann zu ihr den schönen Satz, wir fahren da aber nicht jetzt gleich raus, Frau Baerbock, und Sie sagen mir dann, was hier alles weg kann. Und da war wirklich, also dieser Raffineriedirektor, das ist wirklich ein Mann mit gestärktem weißem Hemd und einem festen Händedruck und der sagt dann zu ihr diesen Satz und da musste sie dann auch nochmal schlucken. Ja. Da war dann schon Spannung da, ne, sicher. Ich meine, die Frau fordert, dass der Verbrennungsmotor abgeschafft wird, die fordert, dass Kerosin ganz hoch besteuert wird. In Leuna, dreiviertel Stunde westlich von Leipzig, in der drittgrößten Raffinerie Deutschlands, da werden jede Stunde Tonnen an Kraftstoff hergestellt. Da wird fossiles Rohöl zu Benzin, Diesel und Kerosin verarbeitet. Davon leben die. Die leben davon, dass wir dieses Zeug hier in die Atmosphäre pusten. Genau das, was die Grüne verhindern will. Ja, da war also absolute Anspannung in der Luft. Absolut.
Und da war, du warst ja nicht der einzige Journalist. Ich nehme an, da waren ein Haufen Leute mit dabei. Ist das korrekt?
Mhm. Ja, also man muss natürlich sagen, diese Sommertour der Grünen, die war natürlich auch orchestriert, so dass die Presse daran teilnehmen kann. Also es war alles so eingerichtet, dass man das beobachten kann, dass das berichtet wird. Ja. Man muss den Grünen aber auch zugutehalten, dass Frau Baerbock oder ihr zugutehalten, dass sie da auch Termine dabei hatte, wo keine Presse dabei sein konnte oder gar nicht dabei sein sollte, wo sie sich einfach mal selber ein Bild machen wollte, wie arbeitet denn hier so ein Landarzt in Sachsen-Anhalt, der irgendwie in hunderten Kilometer Umkreis der einzige Arzt ist. Wie ist das für den? Und da war sie, glaube ich, 2-3 Stunden mit dem unterwegs und da war keine Presse dabei. Da gab es einen kleinen Tweet, aber da sagte mir dann auch der Berater von der Frau Baerbock, also der Sprecher, Herr Zung, ja, da wollen wir uns selber mal ein Bild machen. Wir werden ja sonst realitätsfern. Und sagt auch, wenn sie dann wieder hier bei Markus Lanz sitzt oder bei Frau Will, dass die Annalena Baerbock, die Chefin der Grünen, dann eben auch weiß, wovon sie spricht. Deshalb haben sie diese Reise gemacht.
Wer ist denn diese Frau, diese Annalena Baerbock? Wie würdest du sie beschreiben? Wie hat sie sich da auf diesem Treffen verhalten? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich nicht dabei war?
Ja, wie sie wirklich ganz privat ist, das merkt man nicht, weil sie schon ziemlich harte Schale besitzt, würde ich sagen. Also sie spielt auch eine Rolle. Und zwar spielt sie die Rolle der schlauen, informierten Co-Vorsitzenden. Dazu muss man vielleicht wissen, wer der andere Vorsitzende ist. Das ist Robert Habeck, eigentlich ein Schriftsteller, Philosophentyp mit verschwurbelten Haaren, verstruppelten Haaren und ganz ruhigen, sachlichen Ton, der aber auch gern mal so ein bisschen philosophierend wirkt und irgendwie ja die ganz hohen Thesen in den Raum wirft. Und sie ist eben der Gegenpart. Sie fügt sich da auch gut ein in diese Gegenrolle. Sie ist sehr, sehr schlau, also hochintelligent. Sie denkt manchmal schneller, als sie überhaupt reden kann. Genau. Aber damit ist sie natürlich auch bestens gewappnet, wenn es dann mal auf feindliches Gelände geht, auf die Ölraffinerie. Da hat sie dann natürlich die Fakten parat und lässt sich kein bisschen in die Ecke drängen, ja.
Ja, weil solche Treffen, die haben ja oft eben so eine zweite Ebene. Wenn sie sich dann mit einem Landarzt trifft, dann ist es tatsächlich fast schon privat, aber dadurch kriegt sie jede Menge raus. Und bei so einem Termin mit Presse drumherum hat es alles ja auch eine zweite Ebene, nämlich die Ebene der Parteiinteressen. Was sowas ja ist schon, man kann schon sagen, es ist auch eine kleine Show. Und deswegen interessiert mich dieses Treffen, weil das auf eine gewisse Art und Weise ja auch spannend ist. Und du hast auch geschrieben, dass es geknistert hat. Wenn wir nochmal 2 Schritte zurückgehen zum Thema Klima, da schalten ja viele schon ab. Und wir reden jetzt ja schon zum zweiten Mal miteinander über einen Artikel, den du geschrieben hast. Beim ersten ging es um die Vielflieger und um den Urlaub. Und jetzt haben wir wieder das Thema Klima, allerdings in einem ganz anderen Kontext. Warum ist dir das Thema Klima so wichtig?
Ich finde es interessant am Thema Klima, dass es auf den ersten Blick total abstrakt wirkt, dass es uns aber unmittelbar betrifft. Also Klima, das ist in Urlaub fliegen, das ist aber auch einkaufen fahren mit meinem Auto. Nehme ich das Fahrrad, nehme ich das Lastenfahrrad oder nehme ich das Auto? Da gibt es ganz unterschiedliche Haltungen zu. Das sind aber im Alltag ganz, ganz simple Entscheidungen, die jeder für sich treffen kann, die aber auch noch auf ganz großer politischer Bühne ausgefochten werden, so ein bisschen. Und das geht wirklich sehr tief. Also ich glaube, Deutschland ist die absolute Autofahrernation. Wenn man den Leuten hier auch nur andeutet, ihr Auto zu modifizieren oder ihn es gar wegzunehmen in seiner derzeitigen Ausführung, dann drehen die Leute frei. Das hat man beim Diesel gemerkt, da hat die Bild-Zeitung diese Aufkleber rausgebracht, mein Diesel gehört mir oder mein Diesel gehört zu mir oder sowas. Also was für eine Wut da plötzlich geweckt wird mit so einem abstrakten Thema Klima, mit so einer Sache wie Erderwärmung, was man gar nicht richtig versteht. Diese ganze Klimawandelsache, diese ganzen Klimaleugner, die gibt's ja nur, weil das so unglaublich komplex ist, weil da so viel mit reinspielt und weil die Folgen so abstrakt, aber wiederum auch so eindeutig sind. Ja, und als Journalist reizt mich das dann natürlich, sowas zu vermitteln. Also von der Entscheidung, nehme ich heute den Diesel oder das Fahrrad, bis zu, wie ist das überhaupt mit dem CO2 in der Atmosphäre? Also das, diesen langen Weg, das sehe ich als Herausforderung, deshalb reizt mich das Thema.
Ja. Die Grünen-Chefin hat im Zusammenhang mit ihrer Klimapolitik auch immer wieder von sozialer Gerechtigkeit gesprochen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, das ist sehr interessant. Das ist nämlich die große These der Annalena Baerbock, dass soziale Gerechtigkeit erst aus Umweltschutz resultiert. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist auch ihr Argument, warum die Grünen jetzt die SPD beerben. Sie sagt, die SPD steckt in den Grünen drin. Man hat das früher immer umgekehrt gesehen. Man dachte, okay, die SPD holt die vielen Stimmen. Das hat sich ja auch so von den Kräfteverhältnissen, war das ja ganz logisch, die SPD holt die großen Stimmen. Und dann macht man noch einen Tupfer Grün drauf und die gucken dann noch, dass das mit der Umwelt ganz gut läuft. Frau Baerbock sagt jetzt, wir müssen erstmal die Umwelt angucken, wir müssen erstmal die ganze Klimapolitik klären. Und dann haben wir auch soziale Gerechtigkeit. Sie führt da immer so ein Beispiel an, nämlich das mit der Dämmung im Haus. Also sie sagt dann, die Folgen des Klimawandels sind nun mal extreme Jahreszeiten, extrem kalte Winter, extrem heiße Sommer, so wie wir es jetzt hatten übrigens.
Ja.
Und dann sagt sie eben, wer sitzt denn dann im schlecht gedämmten Haus? Wer schwitzt sich denn dann im Sommer einen ab im vierten Stock? Und wer muss denn dann im Winter noch eine zweite Decke dazu tun oder die Heizung noch mal 5 Grad mehr aufdrehen, weil das Haus schlecht gedämmt ist? Na klar, die sozial Schwachen. Und irgendwie ist das total einleuchtend. Also ich bin zwar der Neutralität verpflichtet, aber ich finde das ein geniales Argument, muss ich offen zugeben. Wenn wir sozusagen den Klimawandel haben, dann trifft das zuerst die sozial Schwachen. Und wenn wir ihn aufhalten, dann profitieren davon zuerst die sozial Schwachen. Und wen trifft der Klimawandel? Na klar, die Monopole, die Schwerreichen, die Ölraffinerien. Also sie dreht das jetzt so ein bisschen um. Grüne Politik ist nichts mehr, was man sich leistet, sondern es ist die Voraussetzung für alles, um es auf den Punkt zu bringen.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein einseitiges Argument, weil es ja auch Gründe für Armut gibt oder die Auswirkungen von Armut nicht immer klimabedingt sind. Mhm. Also das passt in diesem einen Fall und es macht auch sicher Sinn, aber dieses Argument kann sie halt einmal bringen und kein zweites Mal mehr.
Genau, und deshalb, und deshalb fährt sie ja auch nach, also du hast völlig recht, völlig ganz wichtiger Punkt, und deshalb fährt sie ja auch nach Leuna und guckt, ja, wenn die Energiewende kommt, dann trifft das hier vielleicht auch Mitarbeiter der Ölindustrie, die dann ihren Job verlieren. Wenn wir ein Kohlekraftwerk schließen, dann betrifft das ganze Landstriche, wo wirklich hunderte Menschen oder tausende Menschen von der Kohle leben. Also deshalb versucht sie sich das jetzt auch anzueignen. Man merkt auch ein bisschen, man merkt ein bisschen auf ihrer Sommertour, das ist auch ein fremdes Feld für sie. Das sind jetzt nicht irgendwelche gewieften Solar-Tüftler, sondern das sind die hartgesottenen Arbeiter. An die muss man erstmal rankommen, auch als Grüner. Ne? Man hat ja auch als Grüner jetzt nicht unbedingt den Ruf, für die Arbeiter da zu sein. Also das ist was Wechselseitiges. Und ja, das müssen sie sich noch aneignen. Da haben sie auf jeden Fall Nachholbedarf, stimme ich dir absolut zu.
Für den Artikel warst du nicht nur in Leuna, sondern auch in Bautzen, und du hast da mit dem einzigen grünen Stadtrat Jens Bitzka gesprochen. Warum wolltest du seine Stimme noch dazu nehmen?
Es ist ja erstmal schön und gut, wenn die Bundesvorsitzende der Grünen in den Osten fährt, dachte ich mir. Aber es gibt hier ja auch die Grünen. Also es gibt hier ja auch grüne Politiker, die das schon seit Jahrzehnten hier alles mitmachen. Und die Probleme, die Frau Baerbock da auftut, wen trifft hier die Klimawende, wie ist das mit dem Osten, ist der Osten bereit für Verwandlungen, Veränderungen, ist er bereit für den Wandel, sowas, ja. Also damit beschäftigen die sich schon viel, viel länger. Ne? Schon vor der Wende gab es hier grüne Politik. Und im Landkreis Bautzen liegt die Gemeinde mit den wenigsten grünen Stimmen. Da gibt es einen Ort, da haben wir von 2200 Wählern haben 2 Grüne gewählt. Das ist Wahnsinn, das ist bundesweit niedrigster Wert, und diese kleine Gemeinde, auf deren Namen ich jetzt nicht komme, gehört zum Landkreis Bautzen. Auch dort liegen die Grünen bei 2%. im gesamten Osten, hätte man nur die Stimmen des Ostens genommen, wären die Grünen nicht mal über die 5%-Hürde gekommen, 4,8%. Also sage ich mir, jetzt muss ich nochmal Bautzen anhören, jetzt muss ich nochmal hören, wie ist denn hier grüne Realpolitik, ja? Außerhalb von so einer Sommerreise, die man ja gerne mal machen kann, aber wie geht es den Grünen denn hier rund ums Jahr?
Und der Stadtrat erklärt unter anderem, wir müssen viele Leute erstmal überzeugen, dass es den Klimawandel wirklich gibt. Ich frage dich jetzt mal als unseren Experten für Sachsen, woran liegt das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das ist natürlich Herr Bitzka, der für den Kreis Bautzen da verantwortlich ist, ist natürlich da verantwortlich für eine sehr ländlich geprägte Region. Also da sind Menschen, da heißt die nächstgrößere Stadt eben Bautzen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die größte, fortschrittlichste Metropole. Also da leben eben auch viele Menschen, die sind so ein bisschen abgehängt. Und da gibt es dann auch immer mal wieder so Verschwörungstheoretiker. Das hat mir der Herr Bitzka gesagt, das sei ein ganz großes Problem. Das Problem seien nicht die Gegner des Klimawandels, sondern das Problem seien die Leugner. Also man muss die Leute nicht erst überzeugen, wir müssen jetzt gegen den Klimawandel was tun, sondern man muss sie erstmal überzeugen, dass es den überhaupt gibt. Das ist nicht in ganz Sachsen so, das ist auch kein sächsisches Problem. Und ich glaube, das sieht man auch in Bayern, in ländlichen Regionen. Ich glaube, das hat was mit sozialer Abgeschiedenheit viel zu tun und ja, Menschen, die alleine gelassen wurden, viele, viele, viele Jahrzehnte schon und die dann eben nicht mehr so richtig Anschluss gefunden haben an die Realität. Ja.
Und das gibt dann quasi den Nährboden für Verschwörungstheorien oder für komische Ideologien, ist das so?
Offenbar, da bin ich jetzt nicht der Spezialist, woraus erwachsen Verschwörungstheorien, aber sicher kommt es aus so einer, resultiert es aus so einer Unsicherheit und Faktenarmut. Also eine Mischung aus Unzufriedenheit und nicht wirklich gesicherten Informationen, dass man sich dann eben in seine eigene Realität zusammenreimt. Und das resultiert dann vielleicht darin, dass man das, was die da oben sagen, nämlich dass es den Klimawandel gibt, dass es den nicht gibt. Um es mal so zu sagen.
Der grüne Stadtrat sagt, du zitierst ihn in deinem Artikel, mit Veränderungen tut man sich im Osten traditionell schwer. Mhm. Und das passt halt so ein bisschen zum Rest des Artikels. Aber dann schreibst du, Ostdeutschland wurde in den letzten Jahren immer mal wieder als Zukunftslabor bezeichnet. Neue Entwicklungen ließen sich oftmals zuerst hier beobachten. Wie passt denn das zusammen?
Das ist eine hochinteressante Frage, die du da stellst. Ich bin total froh, dass du die stellst, weil das ist ein ganz zentrales Ostdeutschland-Thema. Also wir haben, um sie gleich mal zu beantworten, die Frage mit der Erklärung, die reiche ich danach, glaube ich, dass der Osten so eine Hot- oder Flop-Mentalität hat. Also es gibt Veränderungen, denen ist man geneigt. Das heißt dann aber nicht, wir gucken das uns mal an und vielleicht machen wir das ja mit, sondern die werden dann extrem mitgegangen. Da wird extrem eingezahlt. Da haben wir zum Beispiel den Aufstieg der AfD oder Pegida und sowas hat das angefangen. Das hat im Osten angefangen. Und ein paar Jahre später haben wir das und die Debatte in ganz Deutschland. Genauso kann man den Niedergang der SPD nehmen. Ja, da hat man im Osten, Osten zuerst gesehen und plötzlich war er im ganzen Land zu spüren. Also der Osten könnte als so eine Art Zukunftslabor tatsächlich herhalten, dass man sozusagen guckt, was hier passiert, das gibt es vielleicht auch bald in ganz Deutschland. Wenn man jetzt sozusagen mal in die Glaskugel guckt, bei den letzten Wahlen in Ostdeutschland und bei denen, die nächstes Jahr in Thüringen, Brandenburg und Sachsen kommen werden, wird es eine absolute Zersplitterung der Parteienlandschaft geben, so wie wir sie kennen. Es werden nicht mehr die traditionellen Koalitionen zustande kommen. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die dann wieder in ganz Deutschland zu sehen wird, sein wird. Genau, jetzt komme ich aber zum zweiten Punkt. Du hast, ich habe nämlich ja auch gesagt, im Osten tut man sich schwer, beziehungsweise Herr Bitzka hat das gesagt. Das ist dann sozusagen die Flop-Mentalität. Also Sachen, die wir nicht wollen, denen öffnen wir uns auch kein bisschen. Denen versperren wir uns dann völlig. Also sowas wie Flüchtlinge. Da hat man im Osten irgendwann entschieden, ein großer Teil der Gesellschaft sperrt sich dem. Und seitdem ist das so. Ja, da, oder Klimawandel. Also da ist dann schwer, mit Leuten zu reden, da ist dann schwer, dran zu rütteln. Ja. Und ja, das widerspricht sich eigentlich, ich weiß. Also es gibt ganz viele ganz starke Entwicklungen, die aus dem Osten kommen, und dann gibt es ganz, ganz tolle Starrköpfigkeit. Und das gehört irgendwie zu der Besonderheit dieses Landes, das ich aber trotzdem sehr gerne habe. Also das klingt alles sehr negativ jetzt, aber ja.
Zum Schluss deines Artikels machst du nochmal ein Thema auf, Heimat. Hm. Und Heimat und Klima, das liegt ja eigentlich beieinander, eigentlich sehr eng. Trotzdem muss ich bei Heimat an die AfD denken und bei Klima an die Grünen. Und du schreibst, dass die Grünen jetzt Patriotismus und Heimatliebe geradezu einfordern. Hm. Wie viel Sinn macht das, deiner Meinung nach?
Ja, also das versucht ja gerade irgendwie jede Partei sozusagen der AfD ein bisschen ihre Themen zu klauen. Ja. Ich glaube, bei den Grünen macht das noch am meisten Sinn. Also ich glaube, bei allen anderen Parteien ist das ein bisschen scheinheilig und aus der Not geboren. Man muss irgendwie dieser Bedrohung AfD gewahr werden. Also Bedrohung im Sinne von, die klauen uns die Stimmen. Und dann klauen wir ihnen eben die Themen. Ich finde es aber bei der SPD oder der CDU total unglaubwürdig. Ich finde es bei den Grünen total glaubwürdig. Die waren eigentlich schon immer eine Heimatpartei. Also egal, wie negativ man den Begriff jetzt findet, aber wenn ich mir angucke, diese Partei, die ist gegen Kohlekraftwerke. Ja, was machen Kohlekraftwerke? Die reißen Dörfer ab. Also die nehmen Leute ihre Heimat. Die Grünen setzen sich dagegen ein. Was willst du mehr von der Heimatschutzpartei? Ja?
Also, richtig.
Und auf der anderen Seite verklären sie Heimat eben auch nicht. Die sind eine total linke, offene Bewegung immer gewesen. Stehen ja auch für eine liberale Flüchtlingspolitik.
Ja.
Ja, jetzt hat der Robert Habeck eben diese Ansage gemacht, dass man solche Begriffe zurückerobern will. Ich finde diese Forderung, Begriffe zurückerobern, die finde ich immer so ein bisschen abstrakt. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Aber ich glaube, was er meint, ist, dass die Leute ihre Heimat eben bei den Grünen sehen sollen und ihre wirkliche Heimat, ihr Zuhause bei den Grünen gut aufbewahrt sehen sollen. Also es geht da ein bisschen um Vertrauen und naja, auch eben die Hoffnung, dass man nicht mit Heimat zuerst rechtes Gedankengut assoziiert, sondern vielleicht grüne, waldige Landschaften ohne Kohle, sondern mit ganz vielen Windrädern.
Ja.
Aber gut.
Ja, ich meine, zurückerobern, das höre ich auch meistens eher von der rechten Seite. Egal, um was es geht, Begriffe, Regionen, ein Land, man muss sich alles zurückerobern. Und ich glaube, im Beispiel der Grünen geht es, glaube ich, eher um eine positive Besetzung der Worte und auch dem, was damit verbunden wird, ohne es zu verklären. Und ich glaube, dafür sind meines Erachtens die Grünen eigentlich genau die Richtigen, weil die wollen ja die Heimat schützen und davor bewahren, dass sie einfach kaputt geht. Das hat nicht mal was mit Zurückerobern zu tun, sondern eher damit klar zu machen, liebe Leute, wenn ihr eure Heimat schützen wollt, dann wählt uns am besten, weil wir machen das und uns ist es ein Anliegen und es ist für uns auch nichts Neues.
Genau.
Wie siehst du denn die Chancen der Grünen, ich sage jetzt mal im Osten, wie schätzt du das ein?
Ja, also bundesweit erstmal ist es natürlich eine tolle Entwicklung, aber man muss auch sagen, bei Fukushima waren die Grünen, glaube ich, mal bei 30% oder so. Also da waren sie auf den Spuren der CDU, da haben sie die SPD schon lange überholt. Die haben immer mal so Hypes, so Highs, die sie nach oben katapultieren und dann aber auch ganz schnell wieder runter. Ich glaube aber jetzt dieser Hype, dem ist vielleicht ein bisschen mehr zu trauen noch, weil es eben gerade zwar diesen heißen Sommer gab, aber nicht so ein richtiges Klimathema, was die Medien absolut dominiert hat, sondern es ist eher eine eine Phase, wo man mit guten Ideen punkten kann. Und offensichtlich haben sie das getan. Die haben sich zur Bundestagswahl noch über 8,9% ganz, ganz doll gefreut. Ein paar Monate vorher haben sie sogar noch gezittert, ob sie überhaupt über die 5%-Hürde kommen. Und jetzt stehen sie bei 15% und das ganze Land redet über sie. Sie überholen die AfD. Und ja, im Osten bin ich da eher skeptisch. Da hat der Herr Bitzka aus Bautzen auch einen schönen Satz gesagt. Man teilt die Parteien hier ganz klar in ihre Befugnisse ein. Um ein Auto kümmert sich die CDU und um einen Baum die Grünen. Und das sind ja eben nicht die neuen Grünen. Die Grünen wollen sich ja jetzt um ein Auto kümmern. Also die wollen das ja genau umdrehen. Ob die Ostdeutschen denen das zugestehen, weiß ich nicht. Da müsste man jetzt mal rausfinden, ob das eine Veränderung ist, die sie hochjubeln und die dann auch wieder das ganze Land im Sturm erobert oder ob das wieder eine von denen ist, die sie ablehnen und damit vielleicht sogar schon im Keim ersticken. Ich bin sehr gespannt auf die Kommunalwahlen in Sachsen im Frühjahr. Ich werde auch beobachten, was Herr Bitzka macht. Ob der von dem Hype der Grünen profitiert oder ob er da wieder sich mit den Klimaleugnern rumschlagen muss. Aber ja, wird man sehen. Vorsichtigen Optimismus würde ich das die Sache mal betiteln, ja.
Ja. Jetzt schreibst du ja für Krautreporter und das Thema Osten ist ja quasi wie ein Schild auf deiner Stirn. Einfach auch, weil du für Krautreporter Sachsen in diesem Team bist mit dem Christian Gesellmann. Und dieses Land Sachsen ist ja voll mit unterschiedlichen Themen. Und unsere Leser hören ja bei unterschiedlichen Themen unterschiedlich zu. Ne? Und es gibt eine ganze Menge von Menschen, die bei Sachsen zuhören. Jetzt ist es aber, hast du so ein bisschen ein neues Steckenpferd, das ist das Klima. Wirst du da dranbleiben? Wirst du da auch in Zukunft drüber schreiben? Ist das was du weiter verfolgen wirst?
Ja, also ich glaube, der Osten ist facettenreich genug, um da auch immer wieder über andere Dinge zu reden als über die AfD. Ja. Aber ich widme mich auch gerne anderen Themen, die nichts mit dem Osten zu tun haben, die jetzt auch gar nicht, ich muss jetzt gar nicht, wenn ich über das Klima schreibe, unbedingt eine Professorin aus dem Osten dann anrufen oder.
Ja.
Also das wäre mir auch zu langweilig. Also ich glaube auch, dass jemand, der die ganze Zeit nur auf Ostdeutschland guckt, sich irgendwann unglaubwürdig macht. Weil man muss sich auch immer wieder mit den anderen Seiten der Weltkugel auseinandersetzen und auch mit Geschichten, die nicht im Osten anfangen, sondern woanders, einfach als Reality-Check. Und naja, sicher, Klima kenne ich mich irgendwie aus, schreibe ich auch schon länger Sachen und why not? Ich nehme alles in die Hand, was mir irgendwie interessant erscheint und wenn es das nächste Mal wieder ein Thema ist, das mit Klima zu tun hat, gerne doch.
Okay. Ja, ich ermutige jetzt an dieser Stelle, ich mache jetzt mal Werbung. Krautreporter ist ja ein werbefreies Magazin. Ich mache jetzt hier die Ausnahme und zwar werbe ich für Krautreporter. Und zwar deswegen, weil wenn ihr auf Krautreporter geht, müsst ihr keinen Adblocker anmachen, zum Unterschied zu anderen Magazinen. Das hat damit zu tun, dass wir von unseren Mitgliedern finanziert werden. Das heißt, Menschen schließen bei uns ein Abo ab. Und mit diesem Abo können sie die Artikel alle vollständig lesen und auch kommentieren. Und für all diejenigen, die jetzt diesen Podcast hören, der ist ja frei, der kostet nichts. Und das ist auch genau richtig so. Aber wenn ihr die ganze Geschichte lesen wollt, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, dann findet ihr den Artikel mit dem Titel Die raffinierte Reise der neuen grünen Chefin. Übrigens, dieser Titel hat es in sich. Ich finde es super. Als ich das gelesen habe, ich dachte, super geil. Also das hat es wirklich getroffen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, den Artikel komplett lesen, wenn ihr ein Probeabo macht. Das heißt, ihr habt einen Monat komplett freien Zugang und könnt euch dann überlegen, ob ihr bei Krautreporter bleiben wollt oder nicht. An dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt erstmal von dir, Josa. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich persönlich bin so ein bisschen Fan von deinen Geschichten, weil du einen ganz eigenen Zugang hast zu großen Themen. Ich bin gespannt, über was du noch schreiben wirst.
freut mich total, dass du das sagst, Martin. Danke, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Ich bin immer gerne da.